Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Nicole Köster.
Tja, was soll man sagen? Ist das Kunst oder kann das weg? Für unser einer nicht zu unterscheiden. Für Wolfgang Pauritsch mit einem Blick zu klären. Er leitet mit seiner Geschäftspartnerin ein Auktionshaus in Oberstaufen im Allgäu und gehört zum Händlerteam der Trödelshow Bares für Rares. Am Montag war er zu Gast in SWR1 Leute und er sagt zur Frage, wo Kunst anfängt.
Das ist eine schwierige Frage, weil ich liebe alle Dinge, die alt sind. Und wenn das auch nur Gebrauchsgegenstände sind, die über 100 Jahre alt sind, haben die für mich auch einen Wert. Es muss nur der richtige Käufer dafür gefunden werden. Der eine, der sammelt Diamanten oder Silberaccessoires und der andere eben bäuerliche Antiquitäten.
Sie haben jetzt aber 100 Jahre gesagt. Also alles, was jünger ist, ist Trödel?
Nein. Also von etwas, das heute gefertigt wird, ein Kunstobjekt bis 50 Jahre, bezeichnen wir als neu. Von 50 bis 100 Jahre ist es alt und erst ab 100 Jahre sagen wir, es ist eine Antiquität.
Jetzt am Wochenende war großer Floh- und Trödelmarkt in Stuttgart. Da stellen mehr als 120 Händler aus. Da gibt es wirklich alles, von Zinnfiguren über Buddhas, alte Teppiche. Sind Sie jemand, der auf den Trödelmärkten unterwegs ist?
Ich bin auf den Trödelmärkten unterwegs, nur ist es mittlerweile schwierig geworden, weil die Trödelhändler gucken auch unsere Sendung. Und wenn mich jemand kennt oder er kennt und ich nehme eine Vase in die Hand, die vorher 30 Euro hätte bringen sollen, dann kostet die auf einmal 100 Euro. Weil wenn ich sie in die Hand nehme, ist es ja vielleicht was Besonderes. Es ist schwer geworden, auf den Trödelmärkten etwas Gutes zu finden, weil sie mich, wie gesagt, kennen. Aber wenn man auf den Trödelmarkt geht, dann rate ich jedem, sehr früh zu gehen. Wenn der Trödelmarkt um 8 Uhr anfängt, da sind die besten Teile noch zu haben und dann muss man auf den Trödelmarkt gehen.
Woran machen Sie denn ein gutes Teil wirklich fest?
Das kann man so auch nicht sagen. Also ich gebe auch oft Auskünfte über Fotos oder über Bilder oder über Telefonate. Aber hundertprozentig kann ich erst etwas sagen, wenn ich dieses Teil in meinen Händen halte. Aber man kann schon wirklich, wenn man ein Auge dafür hat, und ich glaube, ich habe das, ich arbeite 25 Jahre in dieser Branche, da kann man es auch schon von 1-2 Meter erkennen, das könnte vielleicht etwas sein.
Was haben Sie denn zuletzt erstanden?
Das war jetzt eine echt silberne Zigarettendose, die war aus 925er Silber, die war ungefähr 50 Jahre alt, die war so außergewöhnlich schön ziseliert und die hätte ich auch gekauft, wenn sie nicht aus echtem Silber gewesen wäre, aber sie war es. Die hat mich dann 120 Euro gekostet, aber das ist ein Stück, das geht in meine private Sammlung.
Wie sieht's bei dem Auktionator zu Hause aus? Die private Sammlung ist wie groß?
Ich sammle schon, aber Gott sei Dank nur kleine Teile. Also ich bin ein Liebhaber von Edelsteinen, sprich Diamanten und wie gesagt Silberaccessoires. Aber bei uns zu Hause, meine Frau und ich, wir haben eine Kombination gemacht. Die Wohnung ist eigentlich sehr klar mit weißen Wänden. Da hängen zwar einige Bilder, aber nicht zu viel, weil träumen will ich nicht von den Antiquitäten, muss ich ehrlich sagen.
Was muss von dem Zuschauer, der in die Sendung kommt und sein Fundstück anbietet, kommen, damit er einen möglichst hohen Preis erzielt?
Ich glaube, da gehört ein bisschen Verhandlungsgeschick dazu. Meine Erfahrung ist die, dass die Menschen, die sehr sympathisch waren, die haben den höchsten Preis erzielt. Wenn einer schon alles wusste über den Artikel und ein bisschen arrogant auftreten wollte, dann hat er nicht so viel Geld bekommen.
Das sind nicht so die typischen Sonntagmorgen-Fragen. Was sind schwarze Löcher und warum ist das Universum eine Scheißgegend und wie war das eigentlich mit dem Urknall? Florian Freistetter ist Astronom und er macht zusammen mit den Science Busters Wissenschaftskabarett und erklärt schwierige Zusammenhänge so, dass wir sie zu jeder Tages- und Nachtzeit verstehen. Am Dienstag war er zu Gast in SWR1 Leute und natürlich kamen wir nicht um sein absolutes Lieblingsthema herum, nämlich die Asteroiden.
Asteroiden waren immer meine Lieblingshimmelskörper, weil sie so vielseitig sind. Also nicht nur diese bösen Dinger, die man aus dem Hollywood-Film kennt, die alle umbringen, was sie auch ab und zu tun und in der Vergangenheit getan haben. Die Dinosaurier sind das beste Beispiel dafür. Aber Asteroiden sind so vielfältig. Sie sind die Objekte, die schon da waren, bevor irgendwas anderes da war, aus denen alles entstanden ist. Alle Planeten sind aus den Asteroiden entstanden. Asteroiden können uns so viel verraten, auch über die Vergangenheit und über die Zukunft genauso. Ja, wenn wir irgendwie diese ganzen Science-Fiction-Dinge machen wollen, von wegen irgendwie andere Planeten besiedeln oder Raumstationen bauen oder zu anderen Sternen fliegen. Das geht nur, wenn wir die Asteroiden auf die eine oder andere Art nutzen, weil dort alle Rohstoffe sind, die wir brauchen. Ja, also die sind quasi unsere Zukunft, die Asteroiden, Vergangenheit genauso. Ja. Es gibt kein Wasser auf der Erde ohne Asteroiden. Es gibt kein Leben auf der Erde ohne Asteroiden. Also das sind meiner Meinung nach die vielfältigsten Himmelskörper und deswegen habe ich sie erforscht und mag sie sehr gerne.
Ja, das machen Sie auch so, wie Sie gerade schwärmen Sie auch auf der Bühne. Sie sind im Wissenschaftskabarett mit den Science Busters unterwegs. Wir hören da gerade mal eben rein, wie sie da auf der Bühne schwärmen.
Sie können das Sonnensystem umbauen, wie es Ihnen Spaß macht. Ja? Die Erde weiter weg, den Mars näher ran. Sie können den Jupiter auf den Saturn schmeißen. Sie können den Uranus neben dem Merkur parken, den Pluto ganz raus. Sie können umbauen, wie Sie wollen.
Und da wurde dann im Programm weiter geschlussfolgert, also Asteroiden sorgen für kosmisches Feng Shui. Inwiefern?
Die Frage in diesem Programm war, ob man die Erde schützen kann, wenn sich die Sonne in ferner Zukunft aufbläht und es auf der Erde viel zu heiß würde, ob man die Erde nicht weiter wegschieben könnte. Und auch das kann man mit Asteroiden. Also man kann Asteroiden benutzen, um, natürlich jetzt theoretisch in der Praxis ist sowas nicht wirklich machbar, um die Erde oder Planeten allgemein zu verschieben. Wenn man einen Asteroid nahe am Planeten vorbei fliegen lässt, wenn man die Bewegung des Asteroiden kontrollieren kann und nicht den Asteroiden nah an der Erde vorbeifliegen lasse, dann kann die Gravitationskraft, die der Asteroid auf die Erde ausübt, die Erde um eine Winzigkeit bewegen. Und wenn ich den dann irgendwie für ein paar hundert Millionen Jahren lang immer wieder vorbeifliegen lasse, kann man den Asteroid die Erde Stück für Stück verschieben. Man könnte das mit anderen Planeten genauso machen. Da gibt es tatsächlich wissenschaftliche Arbeiten, wo das exakt wissenschaftlich ausgerechnet und modelliert worden ist. Also das geht theoretisch, praktisch wie gesagt nicht.
Und alles schöne Gedankenspiele. Aber es gibt ja auch die Raumsonde New Horizons, die unterwegs ist zu einem Asteroiden. Was wird da gerade erforscht? Was gibt es da zu erwarten? Denn das ist ja gerade ganz spannend.
New Horizons war vor 4 Jahren, 2014, bei Pluto, dem größten Asteroiden im Kuipergürtel. Früher mal ein Planet, aber hat man damals falsch klassifiziert. Ist nur ein großer Asteroid. Das heißt nur, Asteroiden sind sowieso viel besser als Planeten. Aber
müssen Sie ja sagen als Fan.
Aber New Horizons ist natürlich stehen geblieben. New Horizons ist weitergeflogen. Und am 01.01.2019 wird New Horizons das nächste Ziel erreichen, einen Asteroid, der momentan noch den provisorischen Namen Ultima Thule, also das quasi das ganz weit entfernte, trägt. Und dieser Asteroid, das wird dann der am weitesten entfernte Himmelskörper sein, den wir aus der Nähe beobachten. So ein Objekt so weit von der Erde haben wir noch nie gesehen bis jetzt. Das ist quasi das originalste, Originalmaterial, was wir sehen können. Wirklich von dem Material, aus dem das Sonnensystem entstanden ist. Da werden wir wirklich Dinge lernen können, von dem wir jetzt noch keine Ahnung haben, dass wir sie lernen können.
Der Dürresommer 2018 hat Klimageschichte geschrieben. Er hat für eine super Apfelernte gesorgt, aber auch für eine Futterknappheit beim Vieh. Am Donnerstag waren SWR-Umweltexperte Werner Eckert und Hubert Kucher, Landwirt aus dem Ostalbkreis, zu Gast in SWR1 Leute bei Michel Ries. Hubert Kucher gehört zu den Landwirten, der mit 100 Milchkühen zu einem großen Betrieb zählt. Er hat erzählt, wie erleichtert er jetzt ist, dass der Sommer zu Ende geht.
Wir sind da ziemlich erleichtert. Ich bin da erleichtert, weil ein solchen langer, trockener Sommer muss die Landwirtschaft einfach verkraften können und da haben wir unsere Probleme damit. Es wird viele Betriebe treffen, weniger in Baden-Württemberg, aber in deutschlandweit wird es viele Betriebe treffen, die an finanzielle Schwierigkeiten kommen, weil sie einfach kein Futter haben für ihre Tiere. Und mir wäre es recht, wenn man diesen Sommer bald abhaken könnte und dann hoffentlich mit guter Wetter ins neue Jahr startet.
Wie oft haben Sie in den vergangenen 5 Monaten auf Regen gehofft?
Ja, wir haben oft auf Regen gehofft und es war auch so, dass man, wenn man in den Himmel aufgeschaut hat, doch einige Mal Wolken da waren, aber die sind dann halt einfach weitergezogen, die haben nicht geregnet. Es war enttäuschend, dass dann kein Niederschlag gefallen ist, weil wenn man die Pflanze auf die Felder draußen sieht und dass die Regen brauchen und es kommt dann nichts, das tut einem weh.
Gab es vielleicht trotzdem den einen oder anderen Moment mal abends bei einem Glas Wein oder bei einem Bier nach getaner Arbeit, wo Sie gesagt haben, ja, jetzt kann ich diesen Sommer auch endlich mal genießen?
Ja Gott, ich meine, da muss man dann auch immer wieder abschalten. Man muss auch seinen Beruf, seine Arbeit auch mal vergessen und zu sagen, okay, jetzt steht es hinter an und man hockt mit der Familie draußen im Garten und genießt dann natürlich auch das schöne Wetter. Das gehört schon dazu, weil sonst macht es wirklich keinen Spaß mehr.
Werner Eckert, wie sieht die Bilanz aus Sicht des Umwelt- und Ernährungsjournalisten aus?
Ja, wenn man die Ernte anguckt, dann ist das sehr neidisch und sehr unterschiedlich gewesen. Also wir hier im Südwesten sind eigentlich gut weggekommen, was Getreide vor allen Dingen betrifft, was so die Marktfrüchte betrifft. Das sind relativ geringe Einbußen, Rheinland-Pfalz fast gar keine, Baden-Württemberg 10% vielleicht maximal. Demgegenüber stehen aber deutlich höhere Preise für diese Produkte, sodass unterm Strich für viele Bauern im Marktfruchtanbau, so nennt man das, Getreideanbau und Ähnliches, das ist ein normales Jahr, ein ganz schlechtes Jahr. Anders sieht es für die Futterbaubetriebe aus, wie wir gerade gehört haben, also die Kühe oder Rindvieh oder dergleichen haben, denen fehlt einfach Futter. Das ist so und das ist ein Riesenproblem. Und ganz schlecht dran sind die Nord- und Nordostdeutschland. Da war die Trockenheit halt wirklich lang und da ist es
ein echtes Problem, brauchen wir nicht drüber reden.
Also die Landwirte in Baden-Württemberg sind alles in allem noch vergleichsweise gut weggekommen.
Auch weil sie Sonderkulturen zum Beispiel haben, also Obstbau, das sieht ja gut aus. Weinbau sieht gut aus, sehr gut, teilweise sogar die Erträge so hoch, dass die schon wieder fürchten, dass die Preise einbrechen. Man sieht auch, es ist nicht so einfach, eine Situation zu haben, mit der alle zufrieden sind in der Landwirtschaft. Es gibt immer welche, die getroffen sind.
Frage auch an den Weinexperten Werner Eckert. Wie wird der Jahrgang 2018?
Man soll ihn nie vor dem Glase loben. Das ist ein alter Grundsatz. Das heißt, wenn jetzt darüber so viel geredet wird, bin ich ein ganz klein bisschen langzähnig. Ja, die Bedingungen sind klasse, die Moste sind gut. So ganz heiße und trockene Jahre sind am Ende nie die Spitzenjahre gewesen, das muss man auch wissen.
Mehr Entlastung für Landwirte. Erst am Freitag wurde im Bundesrat mehr Geld für geschädigte Landwirte gefordert. Für extreme Wetterlagen bräuchte es mehr Krisenreserven. Schon am Donnerstag in SWR1 Leute bei Michel Ries haben das der SWR-Umweltexperte Werner Eckert und Hubert Kucher, Landwirt aus dem Ostalbkreis, diskutiert. 340 Millionen Euro hat die Bundesregierung an Hilfsgeldern locker gemacht. Hubert Kucher ist der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes Ostalb. Wie steht er zu den Hilfsgeldern?
Es ist zumindest ein Teilerfolg, den wir erreicht haben bei 3 Milliarden insgesamt, was Exporte schätzen, denn was uns schadet, dadurch entstanden ist durch die Trockenheit, ist es eigentlich wenig, aber es ist ein Teilerfolg und jetzt kommt es darauf an, diesen Betrag an diese Landwirte zu verteilen, die ihn tatsächlich brauchen. Also nicht mit der Gießkanne zu verteilen, da kriegt jeder ein bisschen was, sondern speziell an die Betriebe zu geben, die es notwendig haben, damit sie ihre Hoftore nicht schließen, weil wir müssen um jeden einzelnen Landwirt kämpfen, dass er weiter macht, weil wir sind nicht mehr arg viele und deswegen braucht die Gesellschaft jeden Landwirt.
Werner Eckert, wie beurteilen Sie die Zahlung aus der Steuerkasse?
Als, sagen wir mal, letztbeste Lösung, denn sie gibt ein völlig falsches Signal. Erstmal wird es unglaublich viel Frust geben bei der Verteilung dieses Geldes. Es wird Bürokratie geben und die Falschen kriegen das Geld. Das ist am Ende so. Also der Frust bei den Bauern wird größer sein als die Freude jetzt. Das Zweite ist, das Signal ist doch, macht immer so weiter wie bisher. Wenn was schief läuft, dann kommt der Vater Staat und gibt wieder Geld raus. Logisch wäre doch, dass man sagt, versucht mit dem Problem klarzukommen. Wir helfen euch dabei, mit dem Problem klarzukommen. Das Problem heißt zum Beispiel, ein Hof braucht Rücklagen. Also muss man die Rückstellungen steuerlich befreien, damit die Bauern wirklich auch die Chance haben, das zu machen. Man kann eine ganze Menge tun, aber Geld auf die Hand geben, ist das falsche Signal. Alle, die vorgesorgt haben, alle Bauern, die klug waren, die sind jetzt am Ende die Gebissenen, weil nur wer in Not geraten ist, kriegt Geld. Die, die vorgesorgt haben, kriegen kein Geld. Das ist irgendwie unlogisch, oder?
Herr Kuhn, also da muss ich ein bisschen widersprechen. Also wir haben das Problem, ich habe es vorher auch schon erwähnt, nicht unbedingt in Baden-Württemberg. Es wird in Baden-Württemberg ein paar Betriebe geben, die tatsächlich auch durch das regionale Wetter in Not geraten sind. Das Hauptproblem muss man deutschlandweit sehen, das ist Norddeutschland, Ostdeutschland. Die haben im letzten Jahr keine Ernte einfahren können, weil sie draußen auf dem Acker versoffen ist, die Ernte. Und die sind jetzt im zweiten Jahr, sind die wieder betroffen und kriegen wieder keine Ernte. Also wenn da die Gesellschaft nicht einspringen muss und die Politik dafür sorgt, dass denen Betriebe geholfen wird, dann verstehe ich die Welt eigentlich nicht mehr.
Es gibt den Spruch, ob Sonne scheint, ob Regen fällt, der Landwirt ruft nach Steuergeld. Herr Kucher, können Sie nachvollziehen, dass viele Bürger hier im Land genervt sind vom ständigen Klagen der Landwirte?
Es ist nicht ein ständiges Klagen der Landwirtschaft. Wir fordern ein, wenn es tatsächlich Not ist. Und das ist in diesem Fall wirklich so. Die Landwirte haben Not und die brauchen was. Was wir schon lange fordern, die Landwirtschaft schon lange fordern, auch der Bauernverband schon lange fordert, eine steuerfreie Gewinnrücklage, damit wir uns selber helfen können. Aber das macht die Politik ja auch nicht. Die Politik klingt sich da aus und kommt dann immer, wenn es soweit ist, wenn die Notlage eintritt. Man muss im Vorfeld dieses regeln, damit man in der Zukunft ganz normal damit umgehen kann und nicht an die Öffentlichkeit muss.
Michael Schmidt-Salomon fordert, streitet mehr. Konstruktiven Streit und Differenzierungen, das fordert er. Der Philosoph und Schriftsteller zählt zu den einflussreichsten Ideengebern und setzt sich mit der Polarisierung und den Grenzen der Toleranz auseinander. Er ist Organisator der kritischen Islamkonferenz. Am Mittwoch war er zu Gast in SWR1 Leute und er sagt zu dem viel diskutierten Satz, der Islam gehört zu Deutschland.
Ist ja die Frage, was man damit meint. Rein deskriptiv ist es so, dass der Islam schon lange zu Deutschland gehört, und zwar sogar die schlimmen Ausprägung des Islam, denn tatsächlich hat Adolf Hitler, haben die Nationalsozialisten diesen politischen Islam, den faschistischen Islam weltweit aufgerüstet. Das wissen leider viel zu wenig Menschen. Zum Beispiel die Muslimbrüder in Ägypten sind finanziert worden von den Nazis. Sie haben den Großmufti von Jerusalem, der einer der Mitarchitekten der Endlösung war, nach Berlin kommen lassen. Der hat von hier aus, von Deutschland aus, in die ganze Welt, in allen arabischen, persischen Sprachen diese Botschaft des eliminatorischen Judenhasses gebracht. Es gab muslimische SS-Divisionen und alles Mögliche. Also insofern in der schlimmen Form gehört diese Form von Islam auch zu Deutschland. Ich kann das aber natürlich auch ganz anders verstehen. Im Sinne von, natürlich gehören Muslime wie eben Christen und konfessionsfreie Menschen zu Deutschland. Und es gibt natürlich auch Varianten des Islam, die kompatibel sind mit einer offenen Gesellschaft. Es gibt ja nicht nur einen islamischen Faschismus, es gibt auch einen islamischen Humanismus. Das passt zu unseren Werten.
Also die Perspektive ist entscheidend letztendlich. Genau. Wulffs Nachfolger Joachim Gauck hatte gesagt, er hätte auf diesen Satz einfach gesagt, die Muslime, die hier leben, gehören zu Deutschland. Mhm. Hätte das andere Folgen gehabt?
Wahrscheinlich. Also dieser Satz war in dieser, wie soll ich sagen, in dieser völlig undifferenzierten Art und Weise nicht hilfreich für den Diskurs. Man hat dann über diesen Satz gesprochen und nicht über das, was eigentlich dahinter steht. Denn natürlich ist es klar, dass eben viele Varianten des politischen Islam oder der politische Islam nicht vereinbar ist mit unserer Verfassung. Und das muss man auch ganz klar ansprechen. Und vor allen Dingen, es sind ja vor allen Dingen Menschen aus diesen Ländern, die das ansprechen. Es sind Menschen wie Hamid Abdel Samad, aber auch liberale Muslime wie Seren Ateş. Es sind Ex-Muslime wie Mina Ahadi. Es gibt also viele, viele Menschen aus diesen Ländern, die aufgeklärt haben über diese Probleme und die dann fälschlicherweise in eine rassistische Ecke geschoben worden sind, obwohl sie ja selbst mit dem Alltagsrassismus in Deutschland oft genug konfrontiert wurden.
75% der Ostdeutschen wollen die Religionsausübung für Muslime erheblich einschränken. Das ist eine Umfrage des Friedrich-Ebert-Instituts. Mhm. Fällt das dann auch gleich unter Rassismus?
Rassismus ist eine biologische Kategorie. Wir müssen mit den Begriffen sehr genau umgehen. Und es könnte sein, dass sich dahinter ein Muslimenhass versteckt, ein Antimuslimismus, aber nicht notwendigerweise. Wir müssen genau hinschauen. Das kann ja auch bedeuten, dass diese Menschen einfach nur wollen, dass der Staat klarstellt, dass die Religion nicht über dem Gesetz steht. Ja, und das ist ja richtig. Dafür müssen wir kämpfen. Das darf der Staat nicht zulassen. Menschenrechtsverletzungen bleiben auch dann Menschenrechtsverletzungen, wenn sie eine jahrtausende alte Tradition haben, auf den sie sich begründen.
Wie geht die Politik, wie geht eine Gesellschaft mit den Sorgen der Menschen um? Das ist eine Frage, die den Philosophen und Schriftsteller Michael Schmidt-Salomon beschäftigt. Er war am Mittwoch zu Gast in SWR1 Leute und plädiert dafür, ganz genau hinzuschauen und zuzuhören, auch bei der Frage der Zuwanderung.
Es gibt ja nicht nur Vorurteile im Hinblick auf diejenigen, die aus diesen islamischen Ländern zu uns kommen. Wir haben ja Untersuchungen darüber, die zeigen, dass doch ein beachtlicher Anteil der Menschen Werte vertritt, die mit unseren Vorstellungen von der offenen Gesellschaft nicht übereinstimmen. Ja, also die eben patriarchale, homophobe, antisemitische Stereotype im Kopf haben und auch entsprechende Politik letztlich unterstützen. Wir sind auch übrigens nicht nur die Leute, die zu uns gekommen sind, sondern auch viele, die schon lange hier sind. Tatsächlich ist innerhalb der türkischen Community gibt es sogar konservativere Werthaltung bei Menschen, die schon lange hier sind, als bei denen, die zu uns gekommen sind. Und das zeigt dir, dass wir hier versagt haben, dass diese Integrationspolitik nicht wirklich funktioniert hat, dass es uns nicht gelungen ist, diese Werte, die so eigentlich so überzeugend sind, die so erfolgreich sind, nämlich diese Werte von Freiheit, Gleichheit, Individualität und Säkularität, diesen Menschen zu vermitteln. Und da kann man selbstverständlich Sorge haben. Viele Frauenrechtlerinnen haben mit guten Gründen Sorge, dass sich etwas verändern wird, wenn diese patriarchalen Normen einfach überhand nehmen.
Sie gehören auch einer Forschergruppe an, einer Forschergruppe zu Weltanschauungen. Mhm. Wie beobachten Sie das dahingehend? Denn genau da liegen ja die Punkte, etwas zu ändern. Jetzt haben Sie die Streitschrift über die Empörung geschrieben. Also müsste man tiefer gucken. Wie kann man etwas verändern? Denn das Empören reicht nicht. Was kann passieren?
Ja, also wir brauchen natürlich wirklich eine Bildungsoffensive. Es ist ganz entscheidend, dass wir diese Themen ansprechen, dass es im Unterricht angesprochen wird, dass auch Muslimen das vermittelt wird, aber eben auch Nicht-Muslimen vermittelt wird, wie sich zum Beispiel der Islam im 20. Jahrhundert verändert hat. Viele denken ja, das war schon immer so gewesen mit dem Antisemitismus oder der Homophobie. Tatsächlich sind viele Elemente dessen, was wir heute Islamismus nennen, erst im 20. Jahrhundert entstanden. Das wissen aber ganz wenige. Auch die Leibfeindlichkeit, ja, die war eigentlich in der arabisch-muslimischen Tradition gar nicht so beheimatet, diese Vorstellung, dass man so mit den Frauen umgehen müsse. Es gibt zwar solche Stellen in den Heiligen Schriften, aber die islamische Kultur hat sich immer durch ja eine gewisse Ambiguität ausgezeichnet. Das stand zwar in den Schriften, man hat sich aber nicht wirklich dran gehalten. Immerhin war das ja die Tradition von 1001 Nacht. Ja, und erst, wir können das genau nachvollziehen, im 19. Jahrhundert sind es letztlich christlich-puritanische Strömungen, die diese Leibfeindlichkeit in die islamische Kultur hineinbringen. Und viele, also auch radikale Muslime, die glauben, dass das schon immer so gewesen ist. Letztlich beten sie eigentlich nur ein Bekenntnis, das von christlichen Puritanern gekommen ist. Und darüber müssen wir einfach die Menschen aufklären. Und das passiert viel zu wenig.
Jo, mit Romantik hat das so gar nichts zu tun, aber mit viel Leidenschaft, die Clemens Pütz in seine Forschung steckt. Er ist seit fast 30 Jahren leidenschaftlicher Pinguinforscher. Der einzige in Deutschland, der sich dauerhaft mit Pinguinen beschäftigt. Am Freitag war er zu Gast in SWR 1 Leute und hat mit den Pinguin-Klischees aufgeräumt. Klischee Nummer 1?
Dass Pinguine monogam sind, also in Ein-Ehe leben.
Tun sie nicht?
Tun sie aber nur für eine Brutzeit. Das heißt, sobald die Kinder aus dem Haus sind, sprich die Küken flügge, dann verschwinden die getrennt im Meer für den Winter, die Eltern. Und ob sie sich dann zur nächsten Brutsaison wiederfinden, ist dann immer die große Frage.
Spricht aber dann auch für viele Ehekriege, oder? Gibt's die auch?
Die gibt's auch, ja. Wenn die Männchen sind in der Regel diejenigen, die zuerst an Land kommen. Und dann richten die schon mal das Nest her, meist das vom Vorjahr. Und wenn die Weibchen dann zu spät kommen und in der Zwischenzeit schon viele andere Damen vorbeischlawinern, dann bilden sich schon mal neue Paare. Und wenn die ursprünglichen Weibchen dann zurückkommen und sehen, der Mann ist inzwischen mit einer anderen verbandelt, dann hauen sich die beiden Weibchen dann schon mal ordentlich.
Ja, da geht's ordentlich zur Sache. Sie räumen in Ihrem Buch, was heute erscheint, Unverfrorene Freunde, mit vielen Klischees auf und gehen sogar noch weiter. Und Sie sagen, Prostitution bei den Pinguinen weit verbreitet. Inwiefern?
Ja, für ein Steinchen, was zum Nestbau sehr begehrt ist, ist eine Dame dann schon mal bereit, sich auch von jemand anderen zu begatten lassen, während der Gemahl selber auf der Suche nach Steinchen ist.
Müssen wir heute Vormittag vorwarnen, wer geglaubt hat, Pinguine seien niedliche Tiere, der wird eines Besseren belehrt?
Ich finde sie nach wie vor niedlich, aber ja, die ganzen Klischees, die man so hat, die stimmen eigentlich nicht.
Sie beginnen auch gleich und sagen, eine Pinguinkolonie stinkt, wenn ich es richtig im Kopf habe, wie ein Fischmarkt am Abend, nur dreimal so schlimm. Eigentlich sehen die Viecher doch ganz gut gepflegt aus. Woran liegt das?
Das liegt nicht direkt an den Tieren selber, sondern an den Exkrementen, an dem Guano. Und der sammelt sich in der Kolonie unter Umständen über Jahre oder Jahrzehnte an. Und besonders, wenn es dann so ein bisschen feucht ist oder so, dann riecht das schon enorm nach Ammoniak.
Diesen Duft haben Sie sich auch 5 Jahre lang angetan. Sie waren 5 Jahre auf den Falklandinseln. Wenn Sie sich da unter die Pinguine gemischt haben, wie haben Sie das gemacht?
Ach, für die Pinguine ist man erstmal, solange man nichts Böses tut, ein anderer komischer Pinguin. Und man wird beäugt. Und wenn die feststellen, man tut ihnen nichts, dann wird man auch nicht weiter beachtet.
Krabbeln die auf ihnen rum? Wie verhalten die sich dann? Wie verhalten sie sich?
Je nachdem. Also wenn ich jetzt in eine Königspinguinkolonie gehe und mich da auf den Boden lege im November, Dezember, dann sind die Küken vom Vorjahr so fast flügge und sehr neugierig in der Phase. Und immer bestrebt, einen guten Aussichtspunkt zu haben. Und wenn man dann liegen bleibt und ruhig bleibt, dann fangen die an, auf einem rumzuklettern, ja.
Und so können Sie dann Ihre Forschung betreiben. 18 Pinguinarten gibt es. Haben Sie eine Vorliebe für eine?
Für zwei eigentlich. Das sind auch die, mit denen ich mich am meisten beschäftigt habe. Das ist der Königspinguin und der südliche Felsenpinguin.
Pinguine haben für viele Menschen eine besondere Faszination. Millionen Klicks bei YouTube, wenn sie Eisberge runterschlittern. Es gab einen Oscar für die Reise der Pinguine. Und dennoch gibt's jede Menge Pinguin-Klischees. Clemens Pütz, Deutschlands einziger Pinguinforscher, räumt mit den Klischees auf. Und wie war das nochmal? Wo leben die Pinguine? Nordpol oder Südpol?
Also Pinguine gibt's auf der Südhalbkugel. Am eigentlichen Südpol leben gar keine Pinguine, denn die sind ja ans Meer gebunden und das ist vom Südpol noch 2000 Kilometer entfernt.
Wieder ein Irrglaube.
Wieder ein Irrglaube, genau. Und es gibt auch nur zwei Pinguinarten, die ausschließlich in der Antarktis leben. Das sind der Kaiserpinguin und der Adelie-Pinguin. Alle anderen Arten sind weiter nördlich bis hin zum Äquator. Und die nördlichste Brutkolonie vom Galapagos-Pinguin ist sogar ein bisschen oberhalb des Äquators. Also auch da, so ganz stimmt es nicht. Es gibt eine Kolonie von Galapagos-Pinguinen auf der Nordhalbkugel.
Das heißt, bei Pinguinen muss man immer spezialisieren, weil es unterschiedliche Arten gibt.
Ja, es gibt unterschiedliche Arten, 18 insgesamt, und die leben in ganz unterschiedlichen Lebensräumen und verhalten sich auch zum Teil sehr unterschiedlich.
Sie beschreiben dieses Verhalten ganz genau in Ihrem Buch, was heute erscheint, die unverfrorenen Freunde. Und da beschreiben Sie zum Beispiel auch das absurde Verhalten im Teenageralter. Was ist denn da los?
Ja, also so Königspinguine oder auch andere Felsenpinguine, Adelie-Pinguine im Teenageralter kriegen dann manchmal einen Rappel. Und laufen los, schlagen wild mit den Flügeln, laufen alles über den Haufen, was ihnen im Weg steht, so als ob sie nicht gucken würden, wo sie hinlaufen, und sorgen dann natürlich für einen Riesenaufruhr in so einer Kolonie. Und nach 2-3 Minuten ist der Anfall zu Ende und dann bleiben sie einfach stehen und es ist vorbei.
Hat ja so viel Menschliches. Ist das auch dieser Sympathiefaktor, den die Pinguine ausmachen? Was glauben Sie?
Ja, also die sprechen ein, sie drücken einfach bei Menschen mehrere Knöpfe. Die schwarz-weiße Kleidung, der Frack, der aufrechte Gang. Sie sehen niedlich aus, wobei sie ja nicht ganz zum Kindchenschema passen. Aber irgendwie drücken sie bei Menschen die Knöpfe, dass fast jeder sie niedlich findet.
Als kuschelige Kaffeewärmer beschreiben Sie sie dann auch mal. In welcher Situation passt das?
Das sind auch die Königspinguin-Küken. Die haben dann, wenn sie älter sind, so einen ganz dichten, braunen Flaum. Und sehen wirklich so aus wie der Kaffeewärmer von meiner Oma, der früher über die Kaffeekanne gestülpt wurde.
Was macht für Sie denn diese große Faszination aus, dass Sie bei fast 30 Jahren Pinguinforschung immer noch so begeistert sind?
Ja, auch ich kann mich dem Reiz der Pinguine natürlich nicht entziehen. Im Gegenteil, ich weiß sogar ein bisschen mehr als der Normalverbraucher. Und ich finde es einfach faszinierend, dass man als Vogel sich so an ein Leben im Wasser angepasst hat und unglaubliche Leistungen dort vollbringt.
Ein Vogel, der nicht fliegen kann, das ist dann wieder so schizophren, oder?
Ja, der kann nicht fliegen, oder man sagt, er fliegt unter Wasser und kann dafür sehr tief tauchen.
Wie weit kann er denn unter Wasser fliegen? Was sind so lange Strecken, die Pinguine zurücklegen?
Also ein größerer Pinguin kann pro Tag durchaus 100 Kilometer zurücklegen, schwimmend und tauchend. Und wenn die jetzt ihre Winterwanderungen machen, dann summiert sich das über die Monate auf bis zu 25.000, 30.000 Kilometer.
Eins gehört. SWR 1.